Ja, der Bruder Heber aus der Versammlung Gato hat sich den Weg hierher gemacht, um uns die Frage zu beantworten, warum Christen anders sein müssen.
Ja, wenn ich mich in euren Reihen umschaue, dann sehe ich doch einige ältere Brüder und Schwestern, und die werden mir vielleicht beipflichten, dass es zu ihrer Zeit unter der Menschheit Wertvorstellungen gab, an die sich die Menschen gehalten haben, die eine biblische Grundlage hatten. Früher gab es wirklich Werte, an denen haben sich die Menschen ausgerichtet. Wie sieht es heute aus? Nun, heute ist das alles Vergangenheit. Heute wird die Bibel als altmodisch abgetan. Was damals eine Wertvorstellung war, ist heute null und nichtig. Jeder tut und möchte, was er möchte. Wahrheit ist relativ. Man braucht heute nichts mehr abzuwägen. Außerehelicher Geschlechtsverkehr, Ehebruch, Scheidung, Vernachlässigung der Kinder. Was früher undenkbar war, ist heute ein völlig normaler Tagespunkt. Und was ist heute schon dabei? Es gehört zum guten Ton, dies einfach zu tun. Bereits 1948 erklärte ein kluger Mann Folgendes: Wir haben zu viele Männer der Wissenschaft und zu wenige Männer Gottes. Wir haben das Atom erforscht und wir haben aber die Bergpredigt Jesu Christi verworfen. Wir wissen mehr über Krieg als über Frieden und wir wissen mehr als über das Töten als über das Leben. Und die Menschlichkeit läuft Gefahr in die Falle von moralisch halbwüchsigen Menschen, in die Falle der Welt gelockt zu werden. Und genau das haben wir heute. Diese Menschheit ist moralisch verdorben. Die große Mehrheit der Menschheit passt sich dem gerade an, was in der Welt in ist. Man kann es mit der Meereswelle vergleichen. Sie schwappt sie nach links, schwappt die Menschheit auch dahin, schwappt sie nach rechts, tut die Menschheit dies genauso. Es gibt und gab aber immer wieder Personen, die sich von dieser breiten Masse getrennt haben, die sich unterschieden haben. Und wir wollen dies einmal begutachten, inwiefern sie anders waren und woran das auch zu erkennen war. Wenn wir zum Beispiel einen Fernblick in die Vergangenheit werfen, können wir zum Beispiel sehen, inwieweit die Nation Israel anders war und auch anders sein sollte. Und was wissen wir über das Volk Israel? Wir wissen, sie war in Ägypten in Gefangenschaft und hatte sehr unter der Knechtschaft der Ägypter zu leiden. Jehova sah dies und befreite sie aus Ägypten. Und das tat er mit einem eindrucksvollen Zeugnis. Er führte sie dann an das Rote Meer heran, führte sie hindurch, rettete sie vor den Ägyptern und führte sie bis an den Berg Sinai. Was tat er dort mit ihnen? Nun, er schloss mit ihnen einen Vertrag, einen Gesetzesbund, was er noch mit keiner anderen menschlichen Person oder Gruppe getan hatte. Über dieses außergewöhnliche Verhältnis finden wir auch einige Worte in der Bibel. Und ihr seid eingeladen, diesen und einige weitere Verse in eurer eigenen Bibel mit aufzuschlagen. Und der erste Vers, den wir lösen möchten, ist 5. Mose Kapitel 7. 5. Mose Kapitel 7, Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk für Jehova, deinen Gott. Dich hat Jehova, dein Gott, erwählt, sein Volk zu werden. Ein besonderes Eigentum aus allen Völkern, die auf der Oberfläche des Erdbodens sind. Jehova war also ihr eigentlicher König. Was erwartete er daher? Nun, er erwartete daher zu Recht, dass sich die Israeliten ihm gegenüber loyal erwiesen, so wie sich Jehova ihnen gegenüber als loyal erwies. Das geht auch aus dem ersten der 10 Gebote hervor. Ich bin Jehova, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten befreit hat. Und du sollst keine anderen Götter wider mein Angesicht haben. Jehova verlangte also ausschließliche Loyalität und Ergebenheit. Und die Nation Israel sollte sich auch als heilig erweisen. Genauso wie sich Jehova in höchstem Sinne als heilig erwies. Und zu diesem Zweck oder zu ihrer Hilfe gab er ihnen zum einen die 10 Gebote und etwa 600 weitere Gesetze und Gebote, an die sich die Israeliten zu halten hatten. Warum sollten sie das tun? Nun, damit sie sich zum einen von den heidnischen Völkern getrennt hielten und dass sie ehrbar waren in Jehovas Augen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter reisen auf dem Zeitstrahl der Geschichte, dann kommen wir zu den Christen des ersten Jahrhunderts. Auch diese waren anders als die große Volksmasse. Sie folgten ihrem großen Lehrer Jesus Christus, der hier ihnen auf der Erde ein vorzügliches Beispiel gab, indem er immer wieder betonte, kein Teil dieser Welt zu sein. Das wahre Christentum war nicht nur etwas Äußerliches, sondern es war von Anfang an als schon der Weg bezeichnet worden. Es war also nicht nur etwas, was zu erkennen war durch Anlegen einer speziellen Kleidung oder eines speziellen Umhanges, sondern es war ein Lebensweg, ein Leben durchdrungen von der Anbetung Jehovas, ein Leben unter der Leitung seines Geistes. Und es war auch weit und breit bekannt, dass die ersten Christen anders waren und sich von den Völkern getrennt hielten. Wenn wir dann in unsere Zeit reisen, dann erinnern wir uns, früher nannte man uns früher einfach nur Bibelforscher. Aber die Erkenntnis des Wortes Gottes, der Wahrheit, wurde immer deutlicher. Man erkannte, dass man sich außer durch den Namen Christen auch noch anders von den umliegenden, von der Christenheit unterscheiden musste. Warum? Weil die umliegenden Personen, die sich zur Christenheit zählten, wenig oder gar nichts über Jesus Christus wussten, was sich auch in ihren Werken und Taten widerspiegelte. Unsere Brüder erkannten aber das Wort immer besser und erkannten, dass sie sich wirklich getrennt halten mussten. Und so kam es, dass wir 1931 den Namen Jehovas Zeugen annahmen. Aber mit diesem Namen ist auch eine Verantwortung verbunden. Die meisten religiösen Gruppen scheuen sich dieser Verantwortung nachzukommen. Alle, die die Resolution 1931 annahmen, erkannten diese Verantwortung an und erklärten auch im letzten Teil der Resolution Folgendes, nur mal auszugsweise. Als Jehovas Zeugen ist es unser einziger und ausschließlicher Wunsch, seinen Geboten völlig gehorsam zu sein, bekannt zu machen, dass er der allein wahre und allmächtige Gott ist und dass sein Wort wahr und dass seinem Namen alle Ehre und allen Ruhmes würdig ist. Und dann, dass wir halt noch die gute Botschaft vom Königreich allen Menschen auf der Erde predigen möchten und auch diesem Auftrag nachkommen möchten, den Jesus Christus uns gegeben hat. Ja, wir sind wie die ersten Christen bemüht, kein Teil dieser Welt zu sein. Wir wollen uns von dieser moralisch verderbten und befleckten Welt getrennt halten. Aufgrund unserer Erhaltung und unserer Einstellung kann es nun sein, dass wir von Gegnern belächelt, verspottet, vielleicht auch verfolgt und ins Gefängnis oder sogar unter bestimmten Umständen umgebracht werden. Gott möchte aber, dass wir trotz dieser Umstände heute schon ein glückliches und lohnendes Leben hier auf der Erde führen können. Und daher hatte Jehova uns in seinem Wort der Bibel viele Beispiele aus der alten Zeit aufschreiben lassen, die unter ähnlichen Verhältnissen wie wir heute zu leben hatten und auch zu leiden hatten, denen es aber trotzdem möglich war, ein glückliches und lohnendes Leben zu führen. Ein Beispiel dafür, dass es ein glückliches Leben mit sich bringen kann, wenn man auf Sofortgenuss verzichtet, ist Moses zum Beispiel. Wir wissen, er wuchs im Hause Pharaos auf als der Sohn der Tochter des Pharaos und er hätte viel Geld haben können, viel Macht und auch hätten sich ihm zweifellos viele sexuelle Gelegenheiten geboten, denen er nachgekommen hätte können. Aber was tat Moses? Nun, er wählte es sich eher, mit dem Volk der Israeliten schlecht behandelt zu werden, als diesen Dingen nachzukommen. Warum tat er es? Lesen wir es in Hebräer 11, Vers 25 nach. Hebräer 11, Vers 25. Indem er es sich erwählte, eher mit dem Volk Gottes schlecht behandelt zu werden, als den zeitweiligen Genuss der Sünde zu haben. Moses war sich bewusst, was zeitweilig bedeutet. Sofort zu haben, zeitweilig und bald vorüber. Er wusste, dass es von nichts Dauerndem ist, von nichts Bleibenden. Er konzentrierte sich vielmehr mit seinem geistigen Auge auf die Belohnung, die ihm Jehova versprochen hatte. So wie Moses hat es auch jeder Einzelne von uns sich erwählt, eher mit dem Volk Gottes schlecht behandelt zu werden, als den zeitweiligen Genuss der Sünde nachzugehen. Wir als Christen erkennen demütig an, dass wir Untertanen des Königreiches Gottes heute sind und dass wir diesem gehorsam sein müssen. Wir sehen mit unserem geistigen Auge die von Gott versprochene Belohnung, ein Leben auf einer gereinigten, neuen Erde unter dem Königreich Gottes mit vielen Segnungen und Lobpreisungen, die wir dann erhalten werden. In einer Welt, die moralisch verderbt und finster ist, müssten und wollen wir als Zeugen Jehovas auch vielmehr ein unübersehbarer Lichtspender sein. Ja, wir wollen das Licht der Wahrheit hochhalten. Wir wollen für Jehova einstehen und für sein Königreich publik machen. Weil wir aber eben versuchen, anders zu sein und die Welt dies auch bemerkt, wird versucht, auf uns ein gewisser Gruppenzwang auszuüben. Was ist Gruppenzwang? Nun, als Gruppenzwang lässt sich der Anpassungsdruck definieren, der von Gleichgestellten aufeinander ausgeübt wird. Also es ist nicht nur etwas, was Kinder, Jugendliche betrifft. Das Gruppenzwang zieht sich durch alle Altersschichten hindurch. Und unter diesem Druck passen wir uns bewusst oder unbewusst der Denk- und Handlungsweise des Gegenüber oder der Gruppe an. Und der Wunsch, beliebt zu sein, ist in jedem von uns tief verankert. Wir sind nicht gerne Außenseiter. Ne? Wir sind vielmehr mit jedem gut Freund und möchten anerkannt werden und sind eigentlich eher auf Frieden bedacht. Infolgedessen haben unsere Mitmenschen mehr oder weniger Einfluss auf uns. Wie können wir uns nun erfolgreich gegen den Gruppenzwang wehren, den die Welt auf uns ausübt? Nun, wir müssen Jehova kennenlernen und ihn als unseren persönlichen Freund betrachten. Wir müssen außerdem tiefe Liebe und Wertschätzung für seinen Rat entwickeln, den er uns in seinem Wort der Bibel gibt. Ein Rat, den er uns bezüglich der Menschenfurcht gibt, finden wir in Sprüche 29, Vers 25. Ein bestimmt bekannter Text, wenn wir ihn lesen. Sprüche 29, Vers 25. Vor Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt. Wer aber auf Jehova vertraut, wird beschützt werden. Was eine Schlinge ist, kennen wir. Ne? Das ist eine Falle, die irgendwo gut getarnt versteckt ist. Wenn ein ahnungsloses Tier darüber läuft, schnappt zu und das Tier ist gefangen. Genauso kann sich die Menschenfurcht oder die Furcht, von anderen unbeliebt zu sein, für uns wie eine Schlinge erweisen. Wir können in diese hineintappen und die Falle kann zuschnappen. Aber im B-Teil haben wir gelesen, wer auf Jehova vertraut, wird beschützt werden. Wir müssen also wirklich Vertrauen in Jehova entwickeln und für seinen Rat. Und daher ist es auch für Jugendliche manchmal vielleicht einengend wirken, wenn sich die Eltern für die Freundschaften der Jugendlichen interessieren. Mit wem hast du eigentlich Kontakt? Stell mir mal deine Freunde vor. Es ist nicht, weil wir die Jugendlichen gängeln wollen oder weil wir sie ärgern wollen, sondern einfach, weil die Eltern oder die Älteren den Weitblick haben und erkennen, was guter Umgang ist und was nicht. Und wir sind ein Glück mit einer liebevollen Bruderschaft gesegnet, in der wir viele Freunde und Kontakte knüpfen können. Und da können wir sicher sein, dass wir nicht in die Falle der Menschenfurcht hineinlaufen können. In welcher Hinsicht sind wir denn nun als Christen definitiv anders, stellt sich dann die Frage. In welchen Bereichen unterscheiden wir? Da könnten wir jetzt den ganzen Nachmittag bis zum Abend füllen. Die Zeit haben wir leider nicht. Wir wollen nur mal ein paar Punkte anschneiden. Wenn wir uns in der Welt umsehen, dann sehen wir, dass wir in einer Spaß-, Vergnügungs- und Konsumgesellschaft leben. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, dann sehen wir Werbung en masse. Fernsehen wirbt, Zeitschriften werben, Plakate werben. Wozu werben sie? Damit wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, mit Geld, was wir nicht haben, um Personen zu beeindrucken, die wir gar nicht kennen. Und viele Leute versuchen immer mehr Geld aufzuhäufen. Wohin das führt, haben wir gesehen, Weltwirtschaftskrise. Ne? Da werden luftige Schlösser gebaut, horrende Renditen versprochen und bis das alles zusammenbricht und die Menschen gar nichts mehr haben. Ist es denn verkehrt, dass wir arbeiten gehen, Geld verdienen, sparen, vielleicht manche auch gut Geld verdienen? Nein, das ist nicht verkehrt, weil wir leben ja in diesem System und wir brauchen das Geld als Zahlungsmittel, um uns eine Wohnung zu leisten, um zu essen, um Kleidung zu haben. Aber wir legen die Prioritäten anders, unsere Sichtweise ist anders. Bei uns steht nicht das Streben nach mehr, immer mehr und wie kann ich noch mehr erreichen im Vordergrund, sondern bei uns steht das Königreich Gottes im Vordergrund. Denn Jehova sagt, dass er weiß, dass wir alle diese Dinge benötigen und dass er uns diese Dinge geben wird. Bei uns steht vielmehr wirklich die Frage im Vordergrund, welche theokratische Laufbahn kann ich einschlagen? Kann ich noch mehr für Jehova tun? Kann ich vielleicht vermehrt in den Dienst gehen? Oder kann ich Jehova und meinen Brüdern auf andere sinnvolle Art und Weise dienen? Dafür mögen wir kein Geld bekommen, aber wir bekommen die Anerkennung Jehovas und die Anerkennung unserer Brüder, weil sie unsere Tätigkeit sehr schätzen mögen. Christen lieben aber auch nicht die Vergnügungen gemäß 2. Timotheus 3, Vers 4. Heißt das jetzt, wir sind eine spaßlose Gesellschaft, wir dürfen uns nicht vergnügen, wir dürfen nicht lachen, keinen Spaß haben? Nein, bestimmt nicht. Wir sind gerne gesellig beisammen, pflegen Gemeinschaft und sind auch lustig dabei. Aber wenn wir uns in der Welt umsehen, was hören wir dort für Schlagworte? Flatrate trinken, Drogenkonsum, Sexorgien. Das sind sicherlich Dinge, die für uns nicht ratsam sind, denn wir halten uns an biblische Grundsätze, wenn wir unseren Vergnügungen nachgehen. Einen biblischen Grundsatz finden wir in 1. Korinther 10, Vers 31. 1. Korinther 10, Vers 31. Darum, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Fragen wir uns, wird durch die Aktivitäten, die wir in der Welt beobachten können, Jehova verherrlicht? Bestimmt nicht. Und genauso müssen wir uns fragen, wenn wir eine Geselligkeit oder eine Feier organisieren, wird durch das, was dort dargeboten wird, letztendlich Jehova verherrlicht? Im organisierten Buch heißt es, wer andere als Gäste einlädt, sollte sich sicher sein, dass er die volle Verantwortung für das Geschehen übernehmen kann. Das sollten wir dabei bedenken, denn was würde geschehen, wenn es dort zu Ausartungen kommen oder zu unschönen Dingen kommen würden, manche betrunken würden oder sogar Unmoral an den Tag gelegt werden wird? Und dadurch wird Schmach auf Jehovas Name herabgerufen und auch wird die Versammlung dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Jehova hat uns wirklich wieder mit einer wunderbaren Bruderschaft gesegnet, mit der wir auch gerne gesellig beisammen sind. Und es macht wirklich Freude, wenn wir gemeinsam zusammensitzen können, gemeinsam lachen können und Zeit miteinander verbringen können. Aber wie gesagt, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun, wir tun alles zur Verherrlichung Gottes. Wir als Christen sind aber auch anders, was unsere Sittenmaßstäbe und Moralvorstellungen angeht. In Hebräer 13, Vers 4 heißt es, die Ehe sei Erbe unter allen und das Ehebett sei unbefleckt. Was sehen wir in der Welt? Nun, in den letzten Jahrzehnten haben sich die Vorstellungen über die eheliche Treue weltweit geändert. Manche Eheleute meinen, dass an einem Verhältnis ein moderner Euphemismus für Ehebruch nichts Verkehrtes ist, vor allem, wenn der Partner davon weiß und damit einverstanden ist. Und ein Ältester sagte einmal über die Situation Folgendes: Die Welt hat buchstäblich jeden ernsthaften Versuch aufgegeben, das Leben nach einem Sittenkodex auszurichten. Ein keuscher Lebenswandel gilt mittlerweile als altmodisch. Heute zählt die Devise Sex sells. Egal, ob wir Radio hören, Fernsehen sehen, Zeitschriften, Internet, Kino, überall Sex sells. Man braucht sogar, um Margarine an den Mann zu bringen, sexuelle Anspielungen. Und damit zieht die Welt alle in ihren Bann. Bekannte Politiker, Sportler, Unterhaltungskünstler verstoßen unverhohlen gegen biblische Maßstäbe und haben trotzdem weiterhin hohes Ansehen. Es ist, als wenn es das Normalste von der Welt wäre. Praktisch keiner Form des moralischen Fehlverhaltens oder der Perversion haftet das Stigma des Verwerflichen heute an. Was dem einen recht ist, ist dem anderen heutzutage ist dem einen anderen billig. Haben sich Gottes Maßstäbe seitdem geändert, seitdem er das aufschreiben lassen hat? Also ich habe keine revidierte Stelle gefunden. Jehovas Maßstäbe haben sich in dieser Beziehung überhaupt nicht geändert. Für ihn ist es Hurerei, wenn zum Beispiel Unverheiratete zusammenleben. Dasselbe gilt für Untreue in der Ehe. Und wir müssen heute wirklich vorsichtig sein, weil das Thema Sex überall präsent ist. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns davon nicht anstecken lassen oder es in uns aufnehmen. Das Unterbewusstsein nimmt viele Dinge wahr, die wir vielleicht erst gar nicht registrieren. Und von daher müssen wir wirklich auf diesem Gebiet sehr vorsichtig sein. In einem Wörterbuch wird Unsittlichkeit als entgegen der etablierten Moral definiert. Die heutige etablierte Moral, die vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehr ebenso verzeiht wie Homosexualität, ist genau das, was die Bibel als unsittlich verurteilt. Und vom biblischen Standpunkt aus ist Unsittlichkeit nicht eine Lappalie oder ein kleiner Fauxpas, sondern es ist eine schwere Missachtung des göttlichen Gesetzes. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir als Christen sind aber auch anders, was unsere Kleidung und unsere sonstige Erscheinung angeht. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Gibt es doch einen Einheitsdress? Mausgrauer Anzug, weißes Hemd, Uni-Krawatte, Buntfaltenrock, Blüschen, Rüschenbluse? Nein, ne? Wir brauchen uns nur einmal umschauen. Ihr seid alle geschmackvoll, bunt, verschieden gekleidet. Aber die Kleidung tut viel über uns persönlich aussagen. Die Kleidung ist eine Signalwirkung für andere. Was kann sie aussagen? Nun, sie kann aussagen, dass wir zum einen verantwortungsbewusst sind, dass wir beständig sind, dass wir gewissenhaft sind und hohe biblische, moralische Grundsätze vertreten. Sie kann aber auch aussagen, dass wir rebellisch sind, dass wir unzufrieden sind oder dass wir vielleicht zu einer bestimmten Art von Gruppierung dazugehören möchten. Und die Mode tut die Menschheit ja immer wieder schön an der Nase herumführen, indem sie einfach was ändert. Die Röcke werden wieder kürzer, dann werden sie wieder länger, die Hosen werden enger, dann werden sie wieder weiter. Und warum? Um den Menschen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Und vieles, was die Mode so an den Tag bringt, sollten wir uns fragen, tut diese Mode uns als Christen oder als Zeugen Jehovas zum Erkennen geben? Wird durch unsere Kleidung symbolisiert, dass ich ein Gott hingegebener Christ bin? Was heute in ist, ist morgen wieder out. Ist es denn nun verkehrt, sich modisch zu kleiden? Müssen wir wirklich wie im 18. Jahrhundert rumlaufen, mal ganz überspitzt zu sagen? Nun, nicht unbedingt. In biblischen Zeiten kleideten sich die Diener Gottes dem landläufigen Geschmack entsprechend. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass Tamar, das wird in 2. Samuel gesagt, ein langes Gewand trug. Warum trug sie es? Denn auf diese Weise pflegten sich die Töchter des Königs der Jungfrauen zu kleiden. Also sie war modisch gekleidet. Sollten wir uns von der Mode versklaven lassen? Nach welchem Gesichtspunkt sollten wir ausgehen? Nun, wir sollten weder als Erster mit der Mode gehen, noch als Letzter. Und wir sollten auch nicht alles mitmachen, was die Mode so vorgibt. Denn manchmal ist es sehr wenig, was die Mode vorgibt. Da sieht man mehr, als man möchte. Wir sollten vielmehr darauf achten, dass unsere Kleidung eine gute Qualität aufweist. Wir brauchen auch nicht lächerliche Designer-Etiketts an unseren Klamotten, um anerkannt zu werden vor Jehova. Wir wollen vielmehr durch unsere Persönlichkeit, die wir an den Tag legen, das Herz der Menschen erreichen. Und wir möchten an den Türen als Diener Jehovas erkannt werden. Das möchten wir nicht nur an den Türen, sondern das möchten wir auch in unserem privaten Bereich, denn wir sind nicht nur im Predigtdienst, in der Versammlung oder auf Kongressen Zeugen Jehovas, wir sind 24 Stunden Christen. Und von daher ist es auch sehr wichtig, dass wir uns in unserer Kleidung von der Welt unterscheiden. Wir haben nun nur einige kleine Bereiche angeschnitten, in denen wir uns als Christen von der Welt unterscheiden sollten. Jehova hat uns diesbezüglich seine Gesetze und Anweisungen gegeben, die er in der Bibel aufschreiben lassen hat. Hat er dies, wie bei den Israeliten, die 10 Gebote aus Langeweile oder Schikane getan? Nein, das hat er aus Liebe und persönlichem Interesse an uns getan. Denn er möchte, dass wir heute schon ein glückliches Leben führen können. Und er möchte, dass es uns möglich ist, auch ein gottgefälliges Leben zu führen. Ein Leben, das uns als Zeugen Jehovas oder als Christen erkennen, dass wir erkennbar sind, den Menschen. Was hatte das zur Folge? Nun, wenn sich die Israeliten damals an Gottes Gebote gehalten haben, dann ging es gut. Dann sorgte Jehova für sie. Er gab ihnen Nahrung, er gab ihnen Siege über andere Völkerschaften und er segnete sie sehr. Wenn wir heute ebenfalls uns an christliche Maßstäbe festhalten und anders sind als die Welt, dann wird uns das heute und in Zukunft viele Segnungen eintragen. Wenn wir unser Leben nach Gottes Maßstäben ausrichten und wir uns von der befleckten Welt getrennt halten, werden wir unserem Gott mit reinem Gewissen dienen können. Was wiederum die Folge hat, dass wir seine Anerkennung haben und zur Lobpreisung seines Namens beitragen können. Wir wissen zwar, dass die ganze Welt in der Hand dessen liegt, der böse ist, aber die Gesetze Jehovas sind unsere Waffenrüstung. Und wenn wir diese geistige Waffenrüstung anlegen und immer wieder dafür sorgen, dass sie auch intakt ist und dass wir sie vollständig anhaben, dann kann uns die Welt Satans wenig anhaben. Viele Menschen gehen den breiten und geräumigen Weg. Warum tun sie das? Nun, weil sie sehen, da sind Gesetze und Gebote, die engen mich ein, die gefallen mir nicht so. Es gibt nur wenige Menschen, die den schmalen Weg gehen. Und wir sollten uns auch nicht wundern, dass es nur wenige sind. Denn Jesus selbst sagte schon, wenige sind es, die diesen Weg gehen werden. Warum? Weil es Gesetze und Gebote gibt, die auf den ersten Augenschein einzuengen scheinen, aber in Wirklichkeit frei machen und uns ein glückliches und friedliches Leben ermöglichen. Und zwar in den Bereichen, in denen es wirklich wichtig ist. Im Gegensatz dazu tut der große und breite, geräumige Weg, den die breite Masse folgt, er tut in Wirklichkeit versklaven und er wird, wir wissen es, in die Vernichtung führen. Daher liegt es nun an uns. Gehen wir den schmalen Weg, lassen wir uns durch die Gesetze und Gebote in die Bahnen lenken und folgen wir ihm weiterhin? Vergessen wir nie, die Welt vergeht und ebenso ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt immer da. Hoffentlich können wir zusammen diese schöne Erfahrung machen.